D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nie mehr kaputte Lippen. Wir haben heute die Lösung. Diese Krater, die da einreißen in unseren Lippen, die wir dann versuchen zu kitten, indem wir die Lippen ablecken. Das Death Valley in unserem Gesicht heute verschwindet es. Lippenpflegestift kann man machen, natürlich, aber wenn ja, dann welcher? Was hilft unseren Lippen nachhaltig? Wir sagen es euch heute Abend. Mit dabei ist Pascal Fischer. Schönen guten Abend.
Hallo.
Er bekommt durch Lippenpflegestifte Schluckbeschwerden. Du sollst ihn nicht essen, das weißt du schon, ne?
Ja, wenn da draußen wieder Arktis herrscht, nicht nur Death Valley, du, und dann ja, kriegt man das so in die Kehle. Ich hab da echt Schluckbeschwerden. Ja,
weil du die Lippen ableckst wahrscheinlich, ne? Und dann kommt das so in deine Speiseröhre und dann setzt sich so ein Film auf deine Speiseröhre wahrscheinlich, ne?
Ich könnte es nicht besser beschreiben.
Tja, also dann mal zuhören hier. Die richtigen Lippenpflege gibt's heute Abend neben Afghanistan, Brüssel, dem NSU-Prozess und fliegenden Seelöwen. Und wir schenken euch was. Wir schenken euch Live-Musik. Wie, wo und wann, das erklärt uns jetzt Charlotte von Me and My Drummer.
Am 3. Advent ist es soweit. Die nächste Ausgabe von D-Radio Wissen auf der Bühne steigt. Und wir sind mit dabei. Wir sind übrigens Me and My Drummer aus Berlin. Und wir würden uns freuen, euch kennenzulernen am 11. Dezember. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch in wenigen Augenblicken.
Und am Mikrofon heute Abend Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wir schreiben das Jahr 2016. Monat ist Dezember, heute ist der 8., den 328. Prozesstag im NSU-Prozess. Er war heute und er brachte ein Nein. Ein Nein von Beate Zschäpe, sie weiß angeblich nichts, von Peggy, dem ermordeten Mädchen aus Oberfranken. Am Fundort hatte man ja Uwe Böhnhardts DNA gefunden. Und das zweite Nein, das gab es auch nochmal von ihr auf die Frage, ob sie denn was zu den Bildern von Kindern und Jugendlichen auf dem Computer des NSU-Trios sagen könnte. Wir fragen uns deshalb, zu was kann sie eigentlich überhaupt was sagen und wie lange dauert dieser Prozess noch? Sebastian Hesse beobachtet für die Radio Wissen den Prozess. Sebastian, heute war der Output, wenn man so möchte, mal wieder unbefriedigend, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil wir ja weiter spekulieren müssen. Wusste sie tatsächlich nichts oder wollte sie heute nichts sagen? Man weiß es nicht so genau, aber sie hätte ja vor 8 Wochen, als diese Fragen gestellt wurden, bereits sagen können, Leute, dazu äußere ich mich nicht, denn der Fall Peggy ist schließlich nicht Teil der Anklageschrift, nicht Teil dessen, worum es hier im Prozess geht. Also warum, so die große Frage, hat man sich jetzt 8 Wochen Zeit gelassen, um am Ende nur mit einem Nein daherzukommen? Möglichkeit 1, sie weiß tatsächlich mehr, aber die Anwälte haben ihr geraten zu schweigen. Möglichkeit 2, es gibt einen anderen Grund, beispielsweise, dass die Anwälte dieses ja ohnehin schon zähe Verfahren noch weiter in die Länge ziehen wollen.
Gibt es denn bisher in diesem ganzen Prozess irgendwas Zufriedenstellendes?
Naja, immerhin hat sie ja bei diesen kurzen Ausführungen, die wir von ihr gehört haben, zugegeben, dass sämtliche Verbrechen, die dem NSU-Trio zur Last gelegt werden, auch vom NSU-Trio begangen worden sind. Da konnte man ja nicht sicher sein, da ist man sicher, aber jetzt sicher. Und nun wird es darum gehen, ob Beate Zschäpe eine Mitschuld anzulasten ist, ob es Beihilfe zum Mord ist oder gar eine Tatbeteiligung ihr nachgewiesen werden kann. Das werden wir erst bei der Urteilsverkündung hören. Aber jetzt vor Weihnachten gibt es noch einen ganz interessanten Termin, der wird nämlich ein psychiatrischer Gutachter sich zu Beate Zschäpe äußern, nämlich vor allen Dingen zu ihrer Schuldfähigkeit. Wir selber rätseln ja hier als Prozessbeobachter immer, was wohl in ihrem Kopf vorgeht, wenn sie da sitzt und mit ihren Anwälten Scherz am Computer spielt und so tut, als ob sie das Ganze gar nichts anginge.
Wie hat sich dieser Gutachter das angeschaut?
Na, er hat nicht mit ihr direkt gesprochen, aber das liegt daran, dass Zschäpe das nicht wollte. Sie hat ihm Gesprächstermine verweigert, so wie ja überhaupt außer ihren Anwälten sie nie jemand in der Haft besuchen konnte. Er hat 3,5 Jahre lang immer wieder beigewohnt. Den Prozesstermin war also hier vor Ort in München, hat geguckt, wie Zschäpe reagiert, hat versucht, ihre Mimik, ihre Gebärdensprache zu analysieren und hat sich natürlich ihren Lebenslauf angeguckt. Was hat sie geprägt? Wann hat sie sich wie verhalten? Hat sich das angeguckt, was man weiß über das NSU-Trio? Sie selber hat sich ja so dargestellt, als sei sie emotional abhängig gewesen von den beiden Uwes, hätte aber mit den Taten nichts zu tun gehabt, hätte sie nur aus Angst um ihre beiden Liebhaber irgendwie geduldet. Dagegen spricht natürlich, wie wie sie auftritt und diese ganzen Urlaubsbilder, die man da gesehen hat, die sie auch zeigt als selbstverständliches Mitglied eines Trios. Das wird hochinteressant sein, wie ein Psychologe das beurteilt.
Du beobachtest den Prozess schon sehr lange. Wie groß ist die Aufmerksamkeit momentan der Prozessbeteiligten, der Journalisten? Merkst du schon eine Aufmerksamkeitsflaute?
Ja, total. Das ist natürlich jetzt auch, sind sozusagen die letzten Zuckungen der Beweisaufnahme. Da werden noch Zeugen zu für uns zumindest abseitig erscheinenden Themen gehört. Aber der Hintergrund ist natürlich der, dass das Gericht unbedingt vermeiden will, dass das Ganze sofort in Revision geht, also nochmal wieder neu aufgerollt werden muss. Sie versuchen also diesen Prozess ultra sauber zu halten, dass da kein Nachspiel droht. Für uns Laien, juristische Laien, ist das manchmal quälend und man hat irgendwie das Gefühl, dass auch alles gesagt ist. Wenn nicht jetzt noch durch Ermittler irgendeine Überraschung herauskommt oder aber Beate Zschäpe oder einer ihrer Mitangeklagten überraschend noch etwas sagt, womit wir nicht rechnen, dann ist hier tatsächlich, zumindest für uns Beobachter, die Luft ziemlich raus.
Also heute 328. Prozesstag. Was ist deine Einschätzung? Wie lange geht das noch?
Nicht mehr lange. Ich glaube, dass das sozusagen der Abschluss der Beweisaufnahme ist, wenn der Gutachter sich noch vor Weihnachten äußert. Und dann könnten wir das Urteil im ersten Quartal im Jahre 2017, also nächstes Jahr, haben.
Fast ein ganzes Jahr an Prozesstagen haben wir mittlerweile im NSU-Prozess. 328 Prozesstage, da sind wir angekommen. Unser Reporter vor Ort, Sebastian Hesse, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe, der spricht vom Frühjahr 2017 als mögliches Ende der Anklage. Das hier, das ist ein Seelöwe. Ja, kennt ihr aus dem Fernsehen oder aus dem Zoo. Und das hier, das ist ein Seelöwe bei der Bundeswehr. Hört sich ein bisschen anders an. Die Bundeswehr hat heute nämlich den Sea Lion, einen grau-schwarzen Marinehelikopter, vorgestellt. Und alle Offiziellen, die waren heute richtig froh. Der Entwicklungschef von Airbus, er hat gesagt, wir sind 100% im Plan. Der Inspekteur der Marine, er meint beim Erstflug heute in Bayern, heute ist ein Tag zum Feiern. Aber Pascal, Hubschrauber und Bundeswehr, wissen wir, ist auch nicht immer die beste Beziehung gewesen. Wird der Sea Lion jetzt alles besser machen?
Nein, wird er nicht. Davon ist zumindest Reinhard Schlepphorst überzeugt. Das ist der Bundesvorsitzende der, Achtung, Transport-, Flugzeug- und Hubschrauberbesatzungen der Bundeswehr. Und der ist äußerst skeptisch, hat er uns gesagt.
Aus meiner Sicht ist es im Moment so, dass mein Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Hubschraubers und in die Zuverlässigkeit des Hubschraubers nicht so groß wäre, dass ich mich danach drängen würde, diese Maschinen zu fliegen.
Ja, das war, glaube ich, schon mal ziemlich deutlich. Und der Mann, der kennt sich aus, der ist selbst 40 Jahre Hubschrauber geflogen. Man muss dazu wissen, dieses neue Modell, der Sea Lion, das ist eine etwas anders gebaute Version eines Hubschraubers, der jetzt schon bei der Bundeswehr eingesetzt worden ist. Mhm. Zum Beispiel in Afghanistan. Und auch da hat es Beschwerden gegeben. Angeblich hatten einige Piloten sogar richtig Angst vor dem Heli und wollten gar nicht mit ihm fliegen.
Das heißt, er wird für hunderte Millionen Euro einen Hubschraubertyp bestellt, den ja keiner haben will?
Könnte man so krass ausdrücken. Die Marine hat gerade Hubschrauber, die sind 30, 40 Jahre alt. Da gibt es kaum noch Ersatzteile. Also braucht die Marine auf jeden Fall neue Hubschrauber. Aber Reinhard Schlepphorst ist enttäuscht, dass es dann eben der Sea Lion geworden ist.
Dann hat die Marine einen teuren Hubschrauber beschafft, der die Anforderungen an ihn nicht umfänglich erfüllen kann. Die Marine hätte sich bei der freien Wahl zwischen mehreren Hubschraubertypen nicht für den Sea Lion entschieden.
Ja, Anforderungen nicht erfüllen, das ist ein ganz konkretes Problem. Der Sea Lion kriegt nämlich wohl keine Zulassung für den Seenotrettungsdienst in der Nord- und Ostsee. Ist also auch wieder nicht so gut einsetzbar. Die alten Marinehubschrauber, die können das noch.
Da kann man sich ja wirklich mal fragen, warum dann genau dieser Hubschraubertyp, wenn es so viele Bedenken gibt, wenn es so viel Misstrauen gibt, bestellt wurde.
Ja, das hat Reinhard Schlepphorst ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Die Marine hatte eben nicht die freie Wahl. Da sollte halt die europäische Luftfahrtindustrie mit unterstützt werden. Ist ja ein Airbus-Produkt, der Sea Lion. Wir haben Herrn Schlepphorst auch noch gefragt, ob es denn etwas gibt, was für diesen neuen Hubschrauber spricht. Naja, seine Antwort war dann ziemlich kurz.
Nein. Also, es gibt etwas, was für den Sea Lion spricht. Der Sea Lion ist aus politischen Gründen, so wie ich vermute, die einzige Maschine, die für die Marine in Betracht kam. Und das spricht für ihn.
Schön. In Bayern, da ist heute der erste Erstflug gewesen, offiziell für den neuen Marinehubschrauber Sea Lion, den Seelöwenkritiker. Ja, die freuen sich so ganz und gar nicht da drauf. Bestellt wurden aber trotzdem schon mal 18 Stück für die Sea Lions. Die 18 Stück samt Ersatzteilen, da zahlt übrigens der Bund 750 Millionen Euro. Frohe Weihnachten. Der Krieg in Syrien und die Notwendigkeit, Flüchtlingen zu helfen, das sind die großen politischen Themen momentan. Das alles und vor allem die Frage, wie halten wir es eigentlich mit der Integration? Das ist in den letzten Monaten das bestimmende Thema überhaupt gewesen und kein Ende in Sicht. Und es ist auch aktuell gerade jetzt das Top-Thema im Bayerischen Landtag und auch dort kein Ende in Sicht. Wir hören mal rein, was da so passiert in diesem Stream, den wir versuchen aufzurufen, der dann immer wieder abraucht, schön. Aber deswegen haben wir Stefan Beuting ja bei uns im Team.
Ja, da ist zu viel Traffic. Da sind die ganzen heißen Typen draußen und die können nicht anders. Die sitzen da, das ist so wie bei Snooker und Golf und so. Du willst weg, aber du kommst nicht.
Du betreibst Binge-Watching, wenn man so will.
Seit heute 13 Uhr.
Oh, genau. 13 Uhr ging's los.
Ja, genau. Da habe ich mitgeschnitten ein bisschen. Es geht um das Integrationsgesetz in Bayern. Und da sind so Sachen drin, sagen wir mal jetzt Personenkontrollen bei Einwanderern, wie dürfen die ablaufen oder wie hart darf man die eigentlich gängeln, damit die echt zu Sprachkursen gehen. Mhm. Das wollte sich die bayerische Landesregierung selbst geben. 32 Seiten lang ist das ganze Ding. Es geht jetzt auf einmal, Achtung Phrase, um die Leitplanken des Zusammenlebens.
Schön.
Und mit solchen Phrasen hat die Opposition so ein paar Probleme und hat Aussprachen beantragt zu jedem einzelnen Artikel. Und jetzt gerade läuft die Debatte. Klappt das noch wieder, dieser Stream?
Oder soll ich mal hier reinhören in dieses...
Mit solchen, erlauben Sie das Wort, Kleingeistern. Wenn es die damals in der verfassungsgebenden Versammlung gegeben hätte wie Sie, dann wäre das Wort Menschenwürde nie ins deutsche Grundgesetz gekommen.
Und Ihre grotesken sprachlichen Verrenkungen sind ja schon Realsatire.
Regen Sie sich nicht so auf, es wird noch eine lange Nacht. Und steht Ihnen noch die Kondition aus, wenn Sie so weitermachen.
Meine Damen und Herren, ich glaube, am Ende des Tages, bei ehrlicher Betrachtung, sitzen die Feinde der offenen Gesellschaft in diesen Tagen auf Ihrer Seite und nicht da, wo Sie uns immer vermuten.
Ja, so heiß ging's her. Ne? Das war jetzt von heute Mittag. Ich habe da mal so einen kleinen Supercut gemacht, weil mir so aufgefallen ist, die Stimmung. Ja. Es war nicht so
wir
besonders gut.
Wir müssen erstmal erklären, was man da sieht. Ja, jetzt machen wir natürlich Radio, aber Stimmung war nicht gut. Bedeutet, da steht jemand am Rednerpult. Ne? Man sieht relativ schön holzvertefelt. Ja, viel beige.
Es war ein Traum
auch
in beige.
Auch mal eine Kameraposition, die wechselt. Also auch mal so von der Seite geschossen, wenn da eine Abstimmung ist.
Ja, wenn der Ältestenrat einberufen wird, eine Pause ist, dann geht's irgendwie so ein bisschen ins Publikum. Aber erstmal, sonst ist die starr irgendwie auf den Redner und dann geht's da ab.
Aber richtig zur Sache, sagst du. Was die ganze Zeit denn so handsam, wie es jetzt vermeintlich ist, weil jetzt redet gerade, kann gerade nicht sehen, wer da ist. Also ging es da mal zur Sache? Oder?
Ja, total. Ich habe noch einen. Komm, mach mal.
Herr Kollege, wenn Sie so dazwischen rufen, dann gehe ich davon aus, dass Sie wünschen, dass die Bürger unvollständig informiert werden. Das würde ich an Ihrer Stelle auch tun, mit Ihrer Politik.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass Sie so guter Laune sind. Wir sind es auch, wie Sie merken.
Sehen Sie endlich ein, dass Sie Politik nicht können.
Jetzt kehren wir wieder zu einer Debatte zurück, die diesem Haus auch würdig ist. Bitte schön.
Da kann man nochmal wegblenden, da hinten raus. So. Also da ging es schon heftig zur Sache. Warst du überrascht oder was?
Ja, ich war echt überrascht. Vor allen Dingen, weil ja echt niemand daran glaubt, dass da jetzt irgendwie substanziell was gemacht wird. Ne?
Absolut. Aber niemand glaubt irgendwie dran von dieser Regierung, dass da irgendwie noch was passiert oder warum überhaupt diese Debatte bis morgen früh? Das müssen wir ja auch mal erklären, dass die da wirklich aushadern bis morgen früh.
Ja, genau. Die Opposition hat eben alles getan, was die Geschäftsordnung hergibt, ne, um diese Sitzung in die Länge zu ziehen, um die in den Freitagmorgen rein zu verschleppen. 30 Artikel mit Unterartikeln sind es 30. Dann kannst du 24 Minuten maximal da beantragen, kommst du ungefähr so auf 15 Stunden. Kennt das ja aus den USA. Filibustern heißt das ja. Und anders aber eben als hier reden die Leute da über so Turnschuhe oder können aus dem Telefonbuch vorlesen. Hier ist es so eben das Filibustern-Light, könnte man sagen. Da wird dann jetzt der Präsident sagen, zur Sache bitte. Ne? Also Telefonbuch wäre dann keine Sache. Aber die Taktik ähnelt sich natürlich schon, weil man natürlich extrem Aufmerksamkeit machen will. Ne? Ich habe das Heinrich Oberreuter gefragt, der ist Politikprofessor und der hat mir das erklärt.
Ja, natürlich ist ein gewisses Show-Element dabei. Es geht in der Tat halt darum, dass die Opposition beim Integrationsgesetz ein deutliches Zeichen ihrer abweichenden und ablehnenden Haltung setzen möchte. Also eigentlich ist es keine innerparlamentarische Aktion, sondern eine, die im Wesentlichen nach außen gewandt ist.
Es ist, muss man auch festhalten, schon komisch, dass Integration gelingen soll. Das wollen wir natürlich alle. Worum genau geht dann eigentlich der Streit?
Ja, es geht halt um das Wie, ne? Also mit harter Gangart oder eher halt so nach dem Motto, ich hoffe mal, dass die jetzt von selber kommen. Und da geht es zum Beispiel auch um diesen Begriff, wo sich ganz viel dran entzündet, Leitkultur.
Ich glaube, ein guter Demokrat und jemand, der dieses Land und die Menschen liebt, der muss auch Ja zu dieser Leitkultur sagen, meine Damen und Herren.
Sie verweigern eine eingehende Definition des Zentralbegriffs Ihres Gesetzentwurfs der Leitkultur, der in dieser Präambel festgelegt ist.
Ja, und das war dann eigentlich immer so ein Ping-Pong, ne? Wer liebt das Land mehr und so, und kann man das nicht irgendwie näher bestimmen, diese Leitkultur? Ja, da sagt er, nee, dann wird das ja lächerlich, wenn man das auch ausbuchstabiert. Mhm. Aber es ist wichtig, dass es drin steht, und sagte die CSU dann. Und die Opposition fragt, also sorry, wofür brauche ich denn eigentlich so einen Begriff, der überhaupt nicht definiert ist? Mhm.
Jetzt kann man sagen, okay, sind selber schuld, oder man kann es ein bisschen weicher angehen und sagen, die machen, da muss man sich Sorgen machen, ne? Den ganzen Abend sitzen die da mit dieser Stimmung in Köpfen, keine einfache Sache, kann ja nicht gesund sein.
Ja, genau, habe ich mich auch gefragt und mich direkt auch um die Abgeordneten gesorgt, genauso wie du jetzt. Und an der Stelle können wir aber völlig beruhigen, Entwarnung geben, es wurde vorgesorgt.
Der Chefkoch der Landtagsgaststätte genannt ein Kartoffelcurry, das auch durchaus ein bisschen schärfer ist, dann hilft es um diese Tageszeit gut. Aber wer es dann ein bisschen deftiger mag, um diese Tageszeit geht auch ein Gulaschsuppe, das wird dann auch serviert.
Ja, genau. Und das war Anton Preis, der ist Pressesprecher vom Bayerischen Landtag, und der hat mir auf Nachfrage eben erzählt, dass es eben Curry-Gulaschsuppe gibt und die doppelte Menge an Kaffee und Tee. Und so geht sich das gut aus.
Gab es sowas schon mal?
Habe ich Heinrich Oberreuther gefragt, der hat auf 1972 verwiesen, auch in Bayern, und damals ging es nicht um das Integrationsgesetz, sondern um das Rundfunkgesetz, und die CSU wollte damals mehr Kontrolle über den BR haben. Mhm. Die Opposition hatte dann auch so eine Debatte angezettelt, und damit war das Thema erstmal auf der Agenda. Und dann hat es erstmal nichts gebracht, aber die Opposition hat es dann mit einem Volksbegehren verknüpft, und am Ende haben 70% diese Befürchtung geteilt, und die CSU konnte sich dem BR nicht so einverleiben. Und so ist das Gesetz quasi in dieser ursprünglichen Form damals verhindert worden.
Sollen wir nochmal einen Stimmungscheck?
Ja, macht doch immer nochmal.
In Demokratien gibt es keine Leitkultur. So, Herr Professor Martin Sihl, der autoritäre Gedanke der Leitkultur.
Moment, der Herr Rindersbacher erklärt, so wie ich es verstehe, warum er ablehnt. Das ist eine Erklärung zu sein. Natürlich. Sorry, natürlich.
Es hat so ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt auch, ne? Also mit der Klingel dann hinten raus.
Glühwein ist aus.
Ja, bei langweiligen Filmen kann man aus dem Kino gehen oder auch einfach Netflix ausschalten. In der Politik, da ist es ein bisschen schwieriger, weil wenn man rausgeht, dann verpasst man vermutlich irgendwie die Abstimmung. Das will man natürlich auch nicht. Deswegen sitzt der Bayerische Landtag noch bis morgen früh und machen durch. Und wenn es Highlights geben sollte, wovon wir erstmal ausgehen, ja, die Unschuldsvermutung gilt ja auch hier, dann erfahrt ihr sie in Hielscher oder Hase morgen 6:30 oder wahlweise, ich habe es ja schon die ein oder andere Sympathie bei der Radiowissen-Reporter Stefan Beuting gesehen.
Ja, ich muss wieder zurück an den Schirm.
Die ganze Nacht. Sofort. Tschüss, ab mit dir.
Die Radiowissen. Redaktionskonferenz.
Sie sehen doof aus und dann tun sie auch noch weh. Unsere Lippen im Winter. Für die ist es aber auch nicht einfach. Draußen, da ist es kalt. Da ziehen sie sich erstmal schön zusammen. Drinnen dann die Heizungsluft. Da trocknen sie auch noch aus. Also schön einmal mit der Zunge drüber. Ja, auch nicht so eine gute Idee. Vielleicht ein Lippenpflegestift, von dem wir gefühlt noch 5 in der Jacke haben. Aber was bringt's? Was hilft wirklich bei spröden Lippen? Fragen wir Jael Adler. Sie ist Dermatologin und lebt in Berlin. Viel trinken war ein Tipp bei uns im Team. Ist es wirklich so einfach?
Es ist natürlich nicht so einfach. Es gibt immer viele Faktoren, warum Lippen oder Haut insgesamt trocken oder nicht trocken sind. Trinken ist nur ein Aspekt, und da würde reichen, jeden Tag 2 Liter zu sich zu nehmen.
Aha. Was ist mit Lippenpflegestift?
Lippenpflegestift gibt es ja auch unterschiedliche. Was problematisch ist, sind diese mineralölhaltigen Lippenpflegestifte. Erstens, weil da krebserregende Substanzen drin gefunden worden sind. Und man isst pro Jahr etwa 3 Lippenstifte, wenn man die regelmäßig verwendet. Und das will man ja eigentlich nicht in sich haben. Mhm. Und zweitens sind die wie so eine Plastikfolie. Die Fette, die werden ja auch, diese Mineralöle für die Herstellung von Plastiktüten verwendet. Und genauso fühlt sich auch die Lippe wie unter einer Folie. Sie schwitzt nämlich, und von außen kommt kein Sauerstoff ran. Und dieses Schwitzen führt dazu, dass sich quasi eine Art Feuchtigkeitspfütze unter dieser Fettschicht sammelt. Und ähnlich wie beim Babypopo, wo sich ja auch Feuchtigkeit in der Windel sammelt, führt es zu Wundwerden. Und das passiert auch an der Lippe. Und dann ist in vielen dieser Pflegestiften zu viel Glycerin drin. Glycerin ist eigentlich ein natürlicher, nicht schlechter Feuchthaltefaktor, aber wenn der so hoch drin ist, zieht der Wasser aus der Lippe raus und verschlimmert es, sodass man unterirdisch quasi trocken wird, während es sich oberflächlich schmierig anfühlt.
Das heißt,
und dann kriegt man diesen Suchteffekt.
Das heißt, auf was muss ich dann achten bei einem richtigen Lippenpflegestift?
Grundsätzlich sind alle Fette, die natürlich sind, viel gesünder für unsere Haut zur Reparatur. Sprich, pflanzliche oder tierische Fette besonders gut ist zum Beispiel mein absoluter Favorit, Shea-Butter. Das ist 100% unraffiniertes Fett aus dem Karitee-Baum. Kann man in großen Klumpen im Internet bestellen oder in Spezial-Afrika-Läden oder so. Auch gut ist Wollwachs, ist Bienenwachs. Oder auch, wenn man mal so eine kleine Kur machen will, homemade, ist das mit einfach ein bisschen Honig pur auf die Lippen. Das bringt zwar keine Fette, aber Feuchtigkeit.
Aha, das habe ich jetzt nämlich auch schon von einem Kollegen gehört. Der hat gesagt, Butter, also ganz normale Butter draufschmieren.
Ja, also Butter ist natürlich auch nicht schlecht, ist aber nicht so reparaturfreudig, wie jetzt die anderen erwähnten und wird halt auch schneller ranzig. Also eine Shea-Butter hält ein gutes Jahr, weil das Wasser frei ist und stinkt nicht, sondern riecht angenehm nussig und ist eben auch verspeisefähig, nehmen Leute auch für Herstellung von Schokolade. Aber noch ein ganz anderer toller Tipp für die Lippen jetzt im Winter ist viel knutschen. Denn wenn man viel sich küsst, hat man einerseits eine starke Durchblutung der Lippen. Das ist so wie in der Sauna, bringt man Immunsystem übers Blut hin. Andererseits macht man eine aktive Immunisierung durch diesen Keimaustausch, das stärkt das Immunsystem. Und dann verteilt man sich natürlich gegenseitig die Hautfette von der Gesichtshaut des Partners. Man darf nur nicht zu nass knutschen.
Jetzt kann man natürlich aber nicht davon ausgehen, dass wir alle einen Partner haben. Gibt es denn sonst irgendwelche Übungen, die wir alleine mit den Lippen machen können?
Da tatsächlich nur in die Sauna gehen und dann würde ich aber hinterher, wenn keiner sich bietet, selber was auftragen. Oder was vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp ist, wenn man morgens aufsteht, dann nicht das Gesicht mit Seife oder alkoholischen Tinkturen oder Peelings reinigen, sondern darauf bauen, dass wir nämlich in der Nacht besonders viel Talg aus unseren Poren auf die Gesichtshaut abgelassen haben. Und dieser Talg fließt auch über unsere Lippen, sodass es ratsam wäre, wirklich morgens nur warmes Wasser und Handtuch und eben nicht so eine aggressive Reinigung. Dann können wir von den eigenen Fetten profitieren und die Lippen brauchen es auch, weil die haben keine eigenen Talgdrüsen. Die brauchen immer die Anleihen von der Nase und vom Gesicht.
Eine Kollegin aus unserem Team hat auch gesagt, sie nimmt manchmal eine Zahnbürste, um so die Hautschüppchen von der Lippe runterzukehren. Was ist damit?
Also die macht ja quasi so eine Art Peeling. Davon ist nicht so viel zu halten. Das sieht dann vielleicht für einen Moment gut aus. Aber natürlich ist so eine Hornschicht auch von der Natur gewollt. Sie schützt uns auch bis zu einem gewissen Grad. Und wenn sie das alles abzuzuttelt, abzieht und abbürstet, dann fehlt ihr das. Ich würde eher eine Fettsalbe nehmen, mit der kann man auch ganz elegant Schuppen abweichen. Oder auch Kokosöl oder sowas.
Also wir halten fest, Shea-Butter ist gut, Kokosöl ist gut, Wachs oder Honig sind auch gut und über 2 Liter trinken am Tag sowieso, sagt Jael Adler, Dermatologin aus Berlin. Noch mehr Erkenntnisse über unsere Haut, zum Beispiel auch, dass man an den Lippen schwitzen kann, hat sie in ihr Buch gepackt. Hautnah, alles über unser größtes Organ, heißt es. Die Radiowissen ist hier. Reenactment, das kennt ihr. Nachstellen von historischen Schlachten und Szenen in Originalkostümen und so weiter kann helfen, Geschichte mal so richtig zu verstehen. In Brasilien ist es jetzt aber eher schief gegangen mit einer Sklavenplantage in Rio de Janeiro. Pascal, was ist genau passiert?
Na, es gibt dort eine alte Kaffeefarm, genannt Santa Eufrasia. Du kannst Touri-Trips dahin buchen. Das ist so ein Herrenhaus im Kolonialstil. Einst eine richtige Originalplantage gewesen mit allem drum und dran. Guckst du dir an, ebenso die Landschaft, begrüßt wirst du von der Großgrundbesitzerin Elizabeth Dawson. Die hat sich wirklich dann als Kolonialherrin verkleidet die letzten Male. Sie hat selbst in den USA gelebt, dort von diesem Reenactment gehört und wollte das dann einfach mal vor Ort hier umsetzen. Und die erzählt dir dann auch in Werbevideos schon Sachen wie: 2 Sklaven bitte, normalerweise habe ich eine Haussklavin, aber die ist in den Wald davon gerannt. Ich habe den Sklavenfänger hinterher geschickt, aber ohne Erfolg. Naja, und bedient werden die Touristen dann am Ende von Schwarzen in weißen Sklavengewändern.
Jetzt könnte man sagen, okay, so war das eben. Das stellt diese Großgrundbesitzerin Elizabeth Dawson eben nach.
Ja, aber das ist eben nur Touri-mäßig aufgezogen. Am Ende gibt es einen imperialen Kaffee. Das Magazin The Intercept erinnert auch an die blutigen Dimensionen. Das Auspeitschen, das Hängen der Sklaven bei Revolte. Zum Teil waren in der Region mehr als die Hälfte der Bevölkerung verletzt. versklavt. Und deren Nachkommen sitzen dann da und schenken den anderen weißen Kaffee ein. Also bitte, ja. Und das bei einer extremen Einkommensungleichheit zwischen den Ethnien in Brasilien. Immer noch ein großes, großes Thema. The Intercept fragt dann einfach nur noch sarkastisch, würde man in Auschwitz auch so ein Theater sehen wollen? Sich neben jüdische Schauspieler setzen, die im Zug nach Auschwitz sitzen?
Also ziemlich daneben die ganze Kiste. Ein klarer Fall von Reenactment Fail in dieser einstigen brasilianischen Plantage Santa Eufrasia. Jetzt spulen wir mal ganz kurz zurück. Am 10. November 2016, da wurde das deutsche Generalkonsulat in Massa-i-Scharif in Afghanistan angegriffen. Das habt ihr mitbekommen. Das Auswärtige Amt hat nicht nur deshalb, sondern generell Bedenken, was die Sicherheit für Menschen in Afghanistan angeht. Kann man nachlesen auf der Homepage vom Auswärtigen Amt. Der Innenminister und die Bundesregierung möchten jedoch noch vor Weihnachten tausende afghanische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückschicken. Die sagen nämlich, dort sind bis zu 980 deutsche Soldaten, die machen Afghanistan schon irgendwie sicher. Wie sicher ist eigentlich dieses Land und was haben die, die abgeschoben werden sollen, zu erwarten? Das hat der Journalist Nikolaus Steiner zusammen mit seinen Kollegen vom ARD-Magazin Monitor überprüft. Ich habe heute mit ihm gesprochen und ich wollte wissen, wie die Umstände für ihre Reise nach Afghanistan eigentlich waren.
Ja, die Umstände waren sehr schwierig. Also wir haben eigentlich monatelang daran gearbeitet, nach Afghanistan zu kommen. Es ist absolut schwierig, weil man dort mittlerweile nicht mehr über Land fahren kann als Ausländer, als jemand, der eben westeuropäisch aussieht. Das heißt, man muss inländische Flüge in Anspruch nehmen. Aber das sind alles Dinge, die muss man vorher sorgsam eruieren. Wir haben hier mit unserem Sicherheitsbeauftragten im WDR lange gesprochen. Es wurden dann verschiedene Ausrüstungsgegenstände gefordert. Sicherheitsweste, ballistische Schutzweste, ein GPS. Tracker, dass man immer zeigen kann, wo man gerade ist unterwegs, den muss man jede Stunde drücken, Satellitentelefon etc. Und natürlich vor Ort ganz wichtig, ein Netz aus Vertrauensleuten, die sagen, okay, in die Straße kannst du gehen, in die Straße kannst du nicht gehen. Und das eigentlich in einer Region, die, du hast es schon gesagt, eigentlich als sicher gilt in Afghanistan, nämlich im Norden.
Jetzt gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein. Die Bundesregierung möchte eben Flüchtlinge, afghanische Flüchtlinge zurückschicken. Beschreib mal genau, wo ihr wart. Und gibt es da Überschneidungen von der Region, die die Bundesregierung als sicher empfindet und wo ihr wart?
Genau, also wir waren genau da eigentlich in der Region, die als sicherste Region in Norden Afghanistans gilt. Das ist die Region Balch. Die Hauptstadt Massa-i-Scharif kennt man und dort sind eben bis zu 980 Bundeswehrsoldaten stationiert, schon seit mehr als 10 Jahren. Aber wir haben eben gemerkt, als wir vor allem mal Massa-i-Scharif verlassen haben, also raus sind aufs Land, um die Stadt herum und zwar gar nicht so weit, sondern wir sind gerade mal 15-20 Minuten im Auto gesessen, wo wir schon gemerkt haben, hier wird es schwieriger und uns alle Leute abgeraten haben, nein, ihr könnt hier nicht rausfahren aus der Stadt, es ist zu unsicher. Und am Ende war es so, dass wir wirklich ja mit bewaffneten Milizen dort unterwegs waren, nicht mal mit der afghanischen Polizei oder dem afghanischen Militär, sondern mit Milizen, die quasi Söldner sind, von der afghanischen Regierung bezahlt werden und die haben uns dann geschützt, als wir da vor Ort in den Distrikten unterwegs waren.
Weil theoretisch was passieren kann. Also du hast jetzt gesagt, hier wird es schwieriger. Was wird denn da schwieriger?
Ja, es ist einfach so, dass die Taliban dort wie auch in Kunduz und in anderen Regionen immer weiter auf dem Vormarsch sind. Also im Norden war es verhältnismäßig ruhig. Jetzt greifen die Taliban nachts vor allem immer wieder die Dörfer an. Sie schikanieren die Zivilbevölkerung dort auf dem Land in der Provinz. Sie erpressen Steuern, fordern Abgaben, fordern, dass die Scharia umgesetzt wird etc. Die kommen sozusagen immer näher an die Stadt Mazar ran, ziehen sich mal wieder zurück in eine Nachbarprovinz. Es ist unglaublich volatil, sagt man, also sehr schwankend. Es kann jederzeit sich ändern. Und das war diese Atmosphäre, diese Stimmung, die wir auch dort vor Ort auf dem Land mitbekommen haben. Und deshalb konnten wir uns auch nur im Schutz dieser Milizen dort bewegen.
Sind die Taliban denn das einzige Problem oder was habt ihr beobachtet auch in Sachen Infrastruktur?
Nein, also es gibt eine ganze Fülle von Problemen. Ich denke, es gibt die Probleme, die man allgemein auch mit Afghanistan verbindet. Die grassierende Armut natürlich, also wenn man da auf dem Land unterwegs ist, die Leute haben nicht mal fließendes Wasser, die haben keinen Strom, die leben in Lehmhütten, die leben wirklich von der Hand in den Mund und wenn dann noch die Taliban nachts kommen und den letzten Weizen, das letzte Brot verlangen, dann machen sich eben viele dort dann auf den Weg in die Stadt, sofern sie das Geld dazu haben. Man muss immer wissen, die Leute, die aus diesen Regionen fliehen, sind die Menschen, die auch das Geld für die Flucht haben. Wer wenig Geld hat, flieht in die Stadt nach Mazar. Wer viel Geld hat, flieht nach Deutschland. Also die Umstände sind katastrophal, muss man sagen, dort vor Ort. Und hinzu kommt eben die Sicherheitslage, die angespannte Lage, nicht nur wegen der Taliban, sondern auch wegen krimineller Banden und Milizen, die auch relativ hart gegen die Zivilbevölkerung oft vorgehen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann herrscht auch Kopfschütteln bei dir, wenn du diesen Entschluss, dass tausende afghanische Flüchtlinge zurückgeschickt werden, hörst?
Ja, als Journalist Kopfschütteln, das ist so eine Sache. Ich würde eher sagen, dass ich glaube, dass die Politik hier mit zweierlei Maß misst. Weil auf der einen Seite erleben wir, sehen wir, auch alle Berichte weisen darauf hin, dass die Sicherheitslage auch im Norden immer schlechter wird. Und gleichzeitig sagt die Politik, sagt die Bundesregierung, ja, aber es gibt doch die sicheren Gebiete, in die Flüchtlinge zurückkehren könnten. Und wenn man sich dann mal diese einzelnen angeblich sicheren Gebiete anguckt, dann merkt man, also sicher sind die auf keinen Fall. Von daher würde ich eher ja von so einer Doppelmoral in der Politik sprechen.
Also sicher ist der Norden von Afghanistan laut Nikolaus Steiner nicht und auch die Stadt Mazar-i-Sharif wohl auch nicht. Jetzt habt ihr einen Eindruck davon bekommen, die Bilder dazu, zu den Regionen, über die wir gerade gesprochen haben, die seht ihr heute Abend im Ersten, 21:45 in der Sendung Monitor. Heute ist Donnerstag und heute, da haben ziemlich viele über Giraffen geredet. Ist keine ausgebrochen oder zumindest nichts, was wir mitbekommen haben, aber die Weltnaturschutzorganisation IUCN hat die Giraffe auf eine rote Liste gepackt. Da stehen Arten drauf, die vom Aussterben bedroht sind. Denn der Bestand der Giraffe, der ist dramatisch zurückgegangen. Und das sagt ziemlich viel über unser Verhältnis zum Tierschutz aus und wie wir, also der Mensch, das Artensterben eigentlich so wahrnehmen. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Reminder, Pascal, wie dramatisch ist es.
Hochdramatisch, muss man wirklich so sagen. Vor 30 Jahren gab es noch etwa 150.000 bis 160.000 Giraffen. Heute sind das gerundet 98.000, also unter 100.000. Und das ist so die Marke, bei der Tierforscher Alarm geben.
Klingt erstmal nach viel. 100.000.
Ja, da hat man dann so ein Bild im Kopf, ne? Weite Savannen, großer Lebensraum, die breiten sich da aus und haben auch noch schönen Auslauf. Nee, das ist echt ein Wahrnehmungsproblem. Roland Gramling vom WWF Deutschland, der hat einen guten Vergleich mir erzählt am Telefon. 100.000, das ist die Mindesteinwohnerzahl einer Großstadt, mhm. Ja, laut Definition. Also alle Giraffen auf der Welt füllen gerade einmal Salzgitter oder Siegen oder Hildesheim.
Und noch dramatischer ist es, wenn man sich die einzelnen Unterarten anschaut. Also Giraffe ist nicht gleich Giraffe, das sieht auch ein Laie relativ einfach an der Musterung des Fells. Und es gibt zum Beispiel von der Nordgiraffe nur noch 5.000 Stück, das ist dann schon mal keine Stadt mehr, sondern ein Dorf. Und auch von der Netzgiraffe, die es in deutschen Zoos relativ häufig gibt, gibt es nur noch 8.000 Exemplare in freier Wildbahn.
Also und auch das übersetze ich nochmal, das wären dann zusammen 13.000. Das ist so viel wie menschliche Einwohner in Berlin Tiergarten. Und das ist kein Bezirk, sondern wirklich nur ein Ortsteil, also noch kleiner. Insgesamt, wenn du das über Städte wieder so verstehst, Städte, die prozentual so viele Bewohner verlieren, ja, 40% in einer Generation, das wären ja echt sterbende Städte, soziale Brennpunkte, und die wären dann in einer weiteren Generation komplett entvölkert. Also und so lässt sich das letztlich bei den Giraffen auch so absehen, wenn es so weitergeht.
Wie stellt man das eigentlich fest, also dieser Prozess, wie zählt man Giraffen?
Na, Roland Gramling sagt, man schätzt sie.
In der Regel zählt man auch nur erwachsene Tiere, weil eben die Sterberate bei Jungtieren relativ hoch ist. Und Giraffen kann man im Vergleich zu anderen Tierarten, wie zum Beispiel einen Tiger im Dschungel, relativ einfach zählen und schätzen, weil sie in offenen Savannenflächen leben.
Ja, man fliegt dann in systematischen Schlaufen so über so Herden hinweg, etwa wie Bernard Jimek das gemacht hat in diesem Doku-Klassiker Serengeti darf nicht sterben.
Warum sind die Giraffen so bedroht?
Naja, man betreibt immer mehr Landwirtschaft in Afrika, das klaut also Lebensraum. Dazu jagt man die Giraffen dann auch noch. Früher wollte man das Fell und das Fleisch haben. Mittlerweile wollen einige die Knochen haben. Die sollen nämlich angeblich gegen AIDS helfen, erzählen jetzt Wunderheiler in Afrika.
Giraffen stehen also für das Artensterben, wenn man so möchte, insgesamt. Die Naturschutzorganisationen, die waren heute wieder davor, haben die Giraffe sich als ja, plastisches Beispiel ausgesucht. Wie dramatisch ist es denn mit anderen Arten?
Ja, der WWF sagt, natürlich gibt es Evolution, also natürlich verschwinden einfach immer mal wieder Arten. Aber jetzt ist das vermutlich das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier vor zig Millionen Jahren.
Man schätzt so, dass 100 bis 1000 Mal mehr Tierarten aussterben als auf natürliche Weise. Also man schätzt so ein bisschen, dass 3 bis 160 Arten pro Tag für immer verschwinden von der Erde, aber so genau weiß man es einfach nicht. Die meisten Arten verschwinden einfach, bevor wir sie auch überhaupt kennen.
Ja, die sind einfach weg, bevor irgendjemand die entdeckt hat. 8 Millionen Arten soll es geben und auch die Rote Liste zählt ja dann nur wieder einen Bruchteil davon auf.
Weil da eben viel Großwild drauf ist, Giraffen, Löwen, Pandas, Eisbären, Nashörner, was wir da alles haben. Gibt es denn eigentlich auch ja, in Deutschland schwer bedrohte Arten?
Ja, gibt es. Und auch das ist wieder so ein Wahrnehmungsding. Man redet ja viel, der Wolf ist weg, jetzt kommt er wieder und so weiter, bla bla bla. Aber bedrohte Arten wirklich, das sind zum Beispiel Wald- und Wiesenvögel in Deutschland. Feldsperling, Lerche, Braunkehlchen, Turteltauben, Rebhühner. Da sind die Bestände seit den 80er Jahren um 70 bis 90% eingebrochen, wegen intensiver Landwirtschaft und Flächennutzung.
Das sind natürlich alarmierende Bestandsrückgänge. Rebhühner zum Beispiel sind es ungefähr 800.000 Exemplare, die es heute noch gibt. Und das sind eben 10% von dem, was wir mal hatten. In ganz Europa.
Ja, nochmal plastisch und polemisch zum Vergleich. Stell dir jetzt vor, innerhalb einer Generation verschwinden aus Deutschland alle, außer den Menschen in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Das wäre dann die Rebhuhnisierung Deutschlands.
Man muss das einfach so darstellen, um es eben zu begreifen. Die Giraffe, sie steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten, zeigt sich nicht von vermeintlich großen Zahlen täuschen zu lassen. Wir haben das Ganze plastisch klein gerechnet mit Pascal Fischer. Ganz lieben Dank dafür. Die EU, sie meckert, vor allem heute meckert sie mit Deutschland. Sie findet, Deutschland hat zu lange nichts gemacht, nur zugeschaut und nicht gehandelt. Es geht um den Abgasskandal bei Volkswagen. Millionen Dieselautos von VW pusten mehr gesundheitlich schädliche Stickoxide in die Luft als erlaubt. Und die deutschen Behörden, die machen nichts. Die EU hätte es gerne gesehen, dass zum Beispiel die Bundesregierung Volkswagen für die Manipulation von Schadstoffwerten bestraft. Nichts passiert, deshalb hat die EU das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und 6 weitere Länder eingereicht. Ich habe darüber heute mit Jörg Münchenberg, unserem Korrespondenten bei der EU in Brüssel, gesprochen und ich wollte von ihm wissen, warum Deutschland eigentlich sich nicht anders verhalten hat. Wusste man ja, dass die EU irgendwann um die Ecke kommt.
Ja, da kann man nur ein bisschen spekulieren. Vielleicht hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt sich gedacht, vielleicht macht die Biankowska, das ist die EU-Industriekommissarin, doch nicht ernst. Das ist so ein bisschen eine leere Drohung. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat der Verkehrsminister immer so argumentiert. Er hat gesagt, klar hat Volkswagen quasi sich nicht an geltendes Recht gehalten, weil man eben diese Abschalteinrichtung verwendet hat. Aber er hat immer argumentiert, hat gesagt, Volkswagen nimmt ja die Autos zurück, die werden repariert in den Werkstätten und insofern müsse man jetzt nicht noch obendrauf eine Strafe setzen. Das sei gar nicht notwendig und das sieht die Kommission eben unter anderem anders. Sie sagt, wir haben eine klare Rechtsprechung, demnach sind diese Abschalteinrichtungen seit 2007 verboten. Volkswagen hat dagegen verstoßen, also muss Deutschland auch gegen den Konzern Strafen verhängen.
Also es geht eben um diese Strafen, die verhängt werden sollen. Geht es auch um die Zeit, also dass die Bundesregierung eben so lange nichts gemacht hat?
Das speziell jetzt gegen Deutschland, man muss ja wissen, diese Vertragsverletzungsverfahren, die da heute eingeleitet worden sind, das geht ja gegen mehrere Staaten. Speziell Deutschland betrifft eben gerade der Punkt, dass man sagt, ihr habt nicht bestraft. Ein anderer Punkt ist, dass die Kommission Deutschland und auch Großbritannien vorwirft, dass man letztlich zu lax mit den Herstellern umgegangen ist. Brüssel wollte mehr technische Informationen haben über mögliche Schummeleien beim Ausstoß von solchen Stickoxiden. Und zwar nicht nur eben von Volkswagen, sondern auch von anderen Herstellern. Opel steht ja hier auch durchaus in der Kritik, ist hier ins Visier geraten. Und da sagt die Kommission, Deutschland hat zwar einen Bericht geliefert, aber der reicht eben bei weitem nicht aus, dass man da noch weiter nachprüfen kann. Und auch deswegen hat jetzt speziell an diesem Punkt Deutschland hier und Großbritannien die rote Karte oder man muss ja sagen, die gelbe Karte erstmal bekommen.
Also Deutschland und Großbritannien, sind da noch weitere Länder dabei? Beziehungsweise wie ist die Lage? Ist sie da ähnlich?
Insgesamt sind es ja 7. Neben Großbritannien sind eben zum Beispiel auch Tschechien betroffen, Luxemburg oder auch Griechenland. Einigen dieser Länder wirft die Kommission vor und sagt, wir hatten ab 2007 eben diese Abschalteinrichtungen verboten und dann war in der logischen Konsequenz, dass dann die Staaten auch mögliche Sanktionsinstrumente entwickeln, weil wenn die Hersteller sich da nicht daran halten, dass man eben auch überhaupt bestrafen kann. Und da haben sich eben einige Länder, das haben die eben nicht umgesetzt, also Tschechien, Litauen und Griechenland, die haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu bestrafen, wenn ein Hersteller sich nicht an geltendes Recht hält.
Der Abgasskandal, der ist im September 2015 aufgeflogen. Jetzt haben wir aktuell Dezember 2016. Jetzt könnte man ja auch wiederum sagen, naja, was die EU-Kommission jetzt macht, ist ja auch mehr oder weniger verspätet.
Ja, diese Kritik gibt es auch, zum Beispiel aus dem EU-Parlament, haben ja auch mehrere Abgeordnete heute gesagt, also das kommt jetzt doch alles ziemlich spät, da hätte die Kommission auch ein bisschen früher damit kommen können. Die Kommission wiederum sagt, naja, wir müssen eben auch genau prüfen, wir haben ja erstmal das ganze Verfahren in Gang setzen müssen, bis man überhaupt erstmal eine Übersicht hatte, wie viele Fahrzeuge sind betroffen, in welchen Ländern, dann braucht man einfach eben handfestes Material und das hat eben sehr lange gedauert und natürlich ist Brüssel erstmal an einem Dialog gelegen. Man haut dann nicht gleich auf die Pauke, sondern versucht sich erstmal sozusagen mit den Mitgliedstaaten auf einem friedlichen Wege zu einigen. Und als das eben nicht gefruchtet hat, da hat dann Biankowska, die zuständige Kommissarin, gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt die Zügel etwas an und leiten diese Vertragsverletzungsverfahren ein.
Jetzt hast du gerade schon von der gelben Karte gesprochen, die die EU-Kommission da verteilt. Was bedeutet denn das genau, ein Vertragsverletzungsverfahren? Wie geht's da weiter?
Also das ist eben jetzt erstmal ein Mahnschreiben sozusagen von der Kommission an diese 7 Länder. Die müssen dann innerhalb von 2 Monaten antworten auf die Einwendungen der Kommission. Dann guckt sich die Kommission das an, wird dann wahrscheinlich nochmal nachfragen genauer. Dann haben die Länder wieder die Möglichkeit zu antworten. Und gerade bei der Maut wissen wir ja, da hat sich das Ganze 2 Jahre hingezogen. Also das kann auch alles noch dauern mit so kleinen Zwischenschritten. Aber eigentlich formal gesehen ist das so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel, aber das ist dann eben irgendwann beendet. Und wenn die Kommission dann sagt, also beim zweiten oder dritten Mal, okay, wir kriegen hier, die Mitgliedstaaten sind nicht bereit, auf unsere Einwände einzugehen, dann reichen wir Klage ein vor dem Europäischen Gerichtshof. Aber auch da ist dann noch keinesfalls sicher, dass die Kommission gewinnt. Sie hat auch schon Fälle verloren vor dem EuGH. Aber das ist dann wirklich eben tatsächlich der letzte Schritt, wenn dann tatsächlich Klage gegen ein Mitgliedsland eingereicht wird.
Vertragsverletzungsverfahren. So nennt sich das, was die EU heute eingereicht hat in Brüssel. Sie wirft der Bundesregierung und 6 weiteren Länder vor, zu lange zu wenig gemacht zu haben im Abgasskandal. Wir sprechen um 7:07 über Japan hier in D-Radio Wissen. In einer Stadt in Japan, da möchte man nämlich was für Demenzkranke machen, die sich verirren. Auf besondere Art und Weise möchte man denen helfen, nämlich mit Aufklebern. Nee, die Stadt will diese Hinweise nicht irgendwo auf Wände kleben oder irgendwie als Warnhinweise, sondern auf die Demenzkranken selber. Was ist da los, Pascal?
Das ist die Idee in Iruma nahe Tokio. Dort hat das Sozialamt heute sein Konzept vorgestellt. Die Demenzkranken bekommen also wirklich einen Mini-Aufkleber auf Hand- oder Fußnägel. Mhm. Darauf ist ein Barcode. Das ist dann eine Identitätsnummer. Und wenn die Polizei jetzt einen verirrten Demenzkranken findet, dann scannt die den so ab, ordnet ihn blitzschnell einer Verwaltung zu und abgeholt werden kann er. Ich muss wirklich sagen, ich habe das heute gelesen, den Kopf geschüttelt, weil es klingt, als seien die so Gemüse im Supermarkt. What? Ja. Aber offensichtlich wussten sich die Behörden nicht mehr anders zu helfen.
Es klingt so ein bisschen, auch bei Kindern macht man das, ne? Wenn man oft irgendwann schreibt man so die Telefonnummer auf die Hand oder sowas. Aber in dem Fall geht es ja um Hand- und Fußnägel. Warum gerade da?
Ja, das ist eine Verbesserung. Es hat schon Aufkleber für die Kleidung oder für die Schuhe gegeben, aber die vergessen die Kranken ja einfach auch manchmal anzuziehen. Die neuen Sticker sind nur 1 Zentimeter lang, halten 2 Wochen, auch bei Regen. Und das ist halt dieses Problem der Überalterung. Das ist ein ganz großes Thema in Japan. Es gibt auch zu viele tattrige Autofahrer, die Unfälle verursachen. Auch da waren die Behörden kreativ. Die Präfektur Aichi hat einen Rabatt rausgegeben für Nudelsuppen in einer Restaurantkette, wenn Rentner ihren Führerschein freiwillig abgeben.
Also wir halten fest, ziemlich skurrile Methode, um mit Alten und Demenzkranken in Japan umzugehen. Und damit würde ich fast sagen, was ist mit der Redaktionskonferenz für heute an diesem 8. Dezember? Pascal Fischer und Thilo Jahn wünschen jetzt noch einen schönen Abend. Es war eine ziemlich volatile Sendung, würde ich sagen.
Ja, total.
Tschüss. Gehen mal rauf und runter. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.